Die Radio Wissen. Update.
Ich bin gerade umgestiegen in eine andere Linie, als das Unglück passierte. Plötzlich liefen sehr viele Menschen weg. Es roch verbrannt, es gab überall Rauch. Alle wollten zur Rolltreppe und nur schnell raus.
Wieder trifft es die Metro. In St. Petersburg in Russland hat es am Nachmittag Explosionen in der U-Bahn gegeben. 10 Menschen starben. Ob es sich um einen Terroranschlag handelt, wird noch geprüft. Mehr dazu jetzt im Update. Ich bin Stefanie Gebert. Hallo.
Update.
Über die Opferzahlen gibt es immer wieder unterschiedliche Angaben. Die russische Gesundheitsministerin spricht im Moment von 10 Toten und mehreren Dutzend Verletzten nach einer schweren Explosion in einer U-Bahn in St. Petersburg. Gegen 14.40 Uhr soll ein Aktenkoffer in einem Zug auf der Fahrt zwischen 2 Stationen detoniert sein. Auf Fotos in sozialen Netzwerken ist die herausgerissene Tür eines Waggons zu sehen. Die Metrostationen sind direkt im Zentrum der Stadt in der Nähe der berühmten Eremitage und der Isaak-Kathedrale. Alle U-Bahnhöfe der Stadt sind gesperrt worden. Am Flughafen in St. Petersburg wurden die Sicherheitsmaßnahmen verstärkt, genauso in der Metro der Hauptstadt Moskau. Präsident Wladimir Putin ist im Moment zu Besuch in der Stadt. Er sagte, die Ursache für die Explosion sei noch unklar. Man ziehe alle Möglichkeiten in Betracht, auch Terrorismus.
Ich möchte den Verwandten der Toten und der Verletzten mein aufrichtiges Beileid und Mitgefühl aussprechen. Ich habe soeben mit dem Direktor des Geheimdienstes FSB und den Leitern anderer Rechtsschutzbehörden gesprochen. Sie werden alles dafür tun, um die Ursachen des Vorfalls zu ermitteln.
Laut Agentur Interfax wurde in der U-Bahn ein weiterer Sprengsatz gefunden, der aber nicht detoniert ist. Unser Korrespondent in Moskau hält einen Terroranschlag für sehr wahrscheinlich.
Sieht in der Tat danach aus. Es wurden nach Berichten der russischen Nachrichtenagentur Interfax 200 bis 300 Gramm TNT verwendet. Die Explosion ereignete sich anscheinend im Inneren eines Metrowagens, eines Waggons. Es wurde eine Tür herausgesprengt. Das zeigen die ersten Bilder. Und dabei wurden anscheinend Passagiere, die sich im Inneren des Waggons befanden, verletzt oder auch getötet, vermutlich aber auch welche, die auf der Plattform gestanden haben und auf den Zug warteten.
Was sonst noch wichtig war?
Laut Gutachten war Marco G. getrieben von Hass auf Ungläubige und die westliche Welt. Heute ist der 29-Jährige zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden. Er war zum Islam konvertiert und hat sich offensichtlich radikalisiert. Marco G. soll vor 4 Jahren in einer Tasche eine Rohrbombe am Bonner Hauptbahnhof platziert haben, die allerdings nicht detonierte. Sein Verteidiger, Mutlu Günal, hatte im Prozess immer gesagt, die Bombe sei nur eine Attrappe gewesen.
Das Bundeskriminalamt hat ermittelt, es gibt eine Tasche, da war auch etwas drin. Einen Zünder haben sie nicht gefunden. Es ist eine Attrappe oder Ähnliches gewesen. Und das sagt nicht ich, sondern das sagt das Bundeskriminalamt.
3 Komplizen standen ebenfalls vor Gericht. Die 3 müssen zwischen 9,5 und 12 Jahre ins Gefängnis. Sie sollen gemeinsam mit Marco G. den Mord an einem Politiker der rechtsradikalen Partei Pro-NRW geplant haben. Dafür präsentierten die Fahnder im Prozess monatelange Abhörprotokolle. Auch diese Anklagepunkte wiesen die Anwälte zurück, etwa der Jurist, der den möglichen Schützen verteidigt.
Was mein Mandant eingeräumt hat, ist, dass er bereit gewesen wäre, den Vorsitzenden dieser rechtsradikalen Partei gegebenenfalls gar zu töten. Er hat allerdings Wert darauf gelegt, dass das noch nicht so weit gediehen war, dass man konkrete Pläne gehabt hätte. Wenn das so ist, dann ist das nicht verboten. Die Gedanken sind frei.
Die Verteidiger der Anklage hatten für alle 4 Freisprüche beantragt. Das Oberlandesgericht in Düsseldorf ist dieser Ansicht nicht gefolgt. Im Gegenteil, es hat im Urteil auch eine besondere Schwere der Schuld von Marco G. festgestellt. Das bedeutet, er kann nach 15 Jahren Haft nicht entlassen werden, etwa wegen guter Führung. Wie weiter in Syrien? Mit dieser Frage haben sich heute die EU-Außenminister beschäftigt. Sie haben festgelegt, wie eine Wiederaufbauhilfe aussehen könnte, wenn wieder Frieden im Land herrscht. Davon ist Syrien aber im Moment noch weit entfernt. Deshalb warnte der deutsche Außenminister Sigmar Gabriel davor, dieses Ziel aus den Augen zu verlieren.
Die Sorge, die man ein bisschen haben muss, ist, dass sich alle nur noch darauf konzentrieren, den Terror und den IS zu bekämpfen und nicht in Syrien auch stabile Verhältnisse herbeizuführen.
Die EU-Außenminister waren sich darüber einig, dass der syrische Präsident nicht auf seine Macht verzichten muss, um Friedensverhandlungen in Gang zu bringen. Eine Zukunft mit Bashar al-Assad an der Spitze kann sich aber keiner vorstellen. Die Außenminister forderten den Präsidenten auf, die Bevölkerung zu schützen. Der deutsche Außenminister warnte auch davor, Assad ungestraft davonkommen zu lassen.
Nur eins darf nicht passieren, dass sozusagen ein Diktator, der fürchterliche Verbrechen begangen hat in der Region, auf Dauer unbehelligt bleibt.
Ab morgen wird in Brüssel bei einer internationalen Konferenz weiterverhandelt, wie die Zukunft in Syrien aussehen könnte. Das Auto stehen lassen und lieber das Fahrrad benutzen. Diese Entscheidung sollen immer mehr Bundesbürger treffen, das will die Regierung. Und dafür nimmt sie Geld in die Hand, um es in Fahrradschnellwege zu stecken. Eingeplant sind rund 25 Millionen Euro. Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub hält das für einen Schritt in die richtige Richtung. Bislang sind beim Ausbau von Radwegen aber zu viele Fehler passiert, sagt Sprecherin Stefanie Krone.
Also wir brauchen nicht sowas wie hier auf die Straße gepinselt, wo ich als Radfahrer quasi auf Tuchfühlung mit dem Autoverkehr bin, sondern ich brauche wie in den Niederlanden ein ganz eigenes analoges Radverkehrssystem, wo man sich auch als Kind, als älterer Mensch, als jemand, der nicht jeden Tag mit dem Rad unterwegs ist, wohl und sicher fühlt.
Der Fahrradclub findet auch, 25 Millionen Euro ist viel zu wenig Geld für neue Wege. Damit könnten gerade mal 15 bis 20 Kilometer an Fahrradschnellwegen gebaut werden. Die Fahrradschnellstraßen haben weniger Kreuzungen und Ampeln, damit die Radler schnell von außerhalb in die Innenstädte kommen. Gestern wurden neue Zahlen bekannt, wonach inzwischen 60% der Arbeitnehmer in Deutschland vom Wohnort zum Job pendeln, so viele wie noch nie.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Mehr Geld für Radschnellwege, das wird auch im Netz diskutiert. Jan Brocksch findet die Idee bei tagesschau.de generell gut. Aber wenn ich es recht im Kopf habe, sind 25 Millionen ein Witz, um Radwege zu bauen. Ist irgendwie im Vergleich, als ob man einen 10-Euro Tankgutschein bekommt und sagt, boah, jetzt komme ich aber richtig weit. Matt BHMX kritisiert bei Spiegel Online, au ja, jetzt kleistern wir die Landschaft neben regulären Straßen, Fahrrad- und Fußwegen auch noch mit Fahrradschnellwegen zu. Für Auswärter 25 sind die Investitionen dagegen überfällig. Ein Schnellweg würde uns Radpendlern täglich unzählige gefährliche Situationen ersparen. Katrin Kettwinkel-Masing wünscht sich mehr Rücksichtnahme. Mit dem Fahrrad werde ich an Kreuzungen übersehen. Zu Fuß von Autos und Radfahrern fast umgefahren. Im Auto wirst du von anderen Autofahrern bedrängt. Fahrradfahrer kommen ohne Beleuchtung und gucken an Kreuzungen nicht. Haltet euch einfach an die Regeln und alles wäre super. Und etwas netter zueinander sein täte allen auch gut.
Was noch wichtig wird.
Vor mehr als 7 Wochen wurde der Weltkorrespondent Deniz Yücel in der Türkei inhaftiert. Ab morgen darf das deutsche Konsulat in der Türkei den Deutsch-Türken im Gefängnis besuchen. Das hat ein Sprecher des Bundesaußenministeriums bestätigt.
Heute Morgen hat die Türkei auch noch einmal offiziell per Verbalnote bestätigt, dass wir morgen endlich Zugang zu Deniz Yücel erhalten werden, um uns nach schweren Tagen der Haft von seinem Wohlbefinden zu überzeugen.
Yücel wird unter anderem Volksverhetzung vorgeworfen. Er soll die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK unterstützt haben, genauso wie die Gülen-Bewegung. Die türkische Regierung vermutet den Prediger Fethullah Gülen hinter dem Putschversuch vom letzten Sommer. Erst wurde das Parlament entmachtet, dann kassierte der oberste Gerichtshof in Venezuela die eigene Entscheidung wieder ein. Die Opposition glaubt an einen Staatsstreich und forderte die Absetzung der 7 Richter am obersten Gericht. Für morgen plant die Opposition eine Massendemonstration in der Hauptstadt Caracas.
Und sonst in der Welt?
In der autonomen russischen Republik Tschetschenien werden Homosexuelle offenbar massiv verfolgt. Menschenrechtler sind besorgt über Berichte, wonach schwule Männer verschleppt wurden. In einem Zeitungsbericht ist die Rede von mehr als 100 Verschwundenen. Es soll auch 3 Tote gegeben haben. Nach Angaben von homosexuellen Aktivisten in St. Petersburg versuchen Hilfsorganisationen, schwule Männer aus der Gefahrenzone zu bringen. Die autoritäre Führung in der muslimisch geprägten Republik wies die Anschuldigungen als Lüge zurück. Ein Sprecher sagte, es gebe in Tschetschenien gar keine Homosexuelle. Journalisten haben es in Mexiko nicht leicht. In Sachen Pressefreiheit steht das Land in einem Ranking der Organisation Reporter ohne Grenzen auf Platz 149 von 180 und ist damit für Journalisten das gefährlichste Land außerhalb von Kriegsgebieten. Seit gestern ist auch die Pressevielfalt in Mexiko geschrumpft. Nach 27 Jahren hat die Zeitung Norte in Ciudad Juárez an der Grenze zu den USA aufgegeben. Der Direktor der Zeitung nannte in seinem letzten Artikel als Hauptgrund das große Risiko, das kritische Journalisten in Mexiko auf sich nehmen. Letzte Woche war eine Reporterin der Zeitung im Bundesstaat Chihuahua erschossen worden. Sie hatte unter anderem über das organisierte Verbrechen in Mexiko berichtet. Dem Direktor von Norte zufolge haben aber auch wirtschaftliche Gründe eine Rolle gespielt. Cricket hat in Pakistan in etwa den Stellenwert, den in Deutschland Fußball hat. Jetzt soll die Sportart ein Zeichen setzen gegen Extremisten. Ab heute treten in den terrorgeschüttelten Stammesgebieten 24 Mannschaften in der Superliga gegeneinander an. Die Organisatoren sagen, dass durch das Turnier die Energie junger Leute, die allzu oft von Extremisten radikalisiert würden, auf etwas Positives gelenkt werden solle. Und das Cricket-Turnier solle zeigen, dass die pakistanischen Stammesgebiete an der Grenze zu Afghanistan inzwischen friedlicher sind. Al-Qaida und Taliban-Kämpfer haben großen Einfluss in den Gebieten.
Wissensnachrichten.
Vor fast genau einem Jahr ist in Mexiko ein Kind zur Welt gekommen, das genetisch gesehen drei Eltern hat. Ann-Kathrin Horn aus den Wissensnachrichten. Jetzt haben die Forscher veröffentlicht, wie genau sie das gemacht haben.
Genau, also es gibt schon Kinder, die genetisch gesehen drei Eltern haben. Die wurden Ende der 90er Jahre geboren. Aber diese Methode jetzt, die wurde jetzt zum ersten Mal erfolgreich durchgeführt. Es geht darum, dass eine Frau eine genetische Krankheit hat, das Lay-Syndrom. Das ist eine Erbkrankheit und da ist der Energiestoffwechsel in den Mitochondrien gestört. Mitochondrien, die liefern die Energie, die die Zelle braucht. Wenn es da eine Störung gibt, wie das Lay-Syndrom, dann kann sich das auswirken in Muskelschwäche zum Beispiel. Auf jeden Fall wollte diese Frau Kinder haben. Das hat auf natürlichem Weg nicht geklappt. Viele Fehlgeburten, zwei Kinder sind gestorben, die hatten die Krankheit auch. Und ein Mediziner in den USA hat dann gesagt, okay, wir lösen das anders.
Und zwar mit einem Genversuch.
Genau, das Ganze funktioniert so. Die Forscher brauchten irgendwoher eine Eizelle, weil bei der Mutter ja auch die Eizellen voll sind mit Mitochondrien, die nicht funktionieren. Aber man wollte trotzdem die Gene der Mutter weitergeben. Also haben die Forscher die Eizelle von einer gesunden Frau genommen, da den Zellkern rausgemacht und stattdessen den Zellkern der eigentlichen Mutter reingesetzt. Und in diesem Zellkern sitzen auch die Erbinformationen, die für alles wichtig sind, also Aussehen, Persönlichkeit etc. Das Kind hat dann am Ende 37 Gene von der Frau, die die Eizelle gespendet hat und 22.000 Gene von den eigentlichen Eltern.
Aber man spricht trotzdem noch von einem Dreielternkind?
Ja, es gibt Wissenschaftler und Juristen, die sagen, das ist eigentlich der falsche Begriff, weil das Erbgut ja nicht sehr stark geändert wird durch die dritte Person, sondern nur ein ganz kleines bisschen. Aber es ist natürlich ein Eingriff in die Gene und natürlich gibt es dann auch wieder die Diskussionen, die dazu gehören. Also darf man das? In diesem Fall ging es ja erstens darum, dass die Mutter ein Kind bekommen kann, aber zweitens auch darum, dass das Kind dann die Erbkrankheit nicht hat. Das hat geklappt. Das Kind hat nur sehr wenige von diesen kranken Mitochondrien der Mutter. Und viele sagen, ist doch toll, wenn man Krankheiten so umgehen kann. Andere sagen, naja, aber das ist genau die Grundlage für Designer-Babys, bei denen man dann die Gene so manipuliert, wie man will.
Mal gucken, wie sich das so weiterentwickelt. So wie wir wollen, sollen auch Kaffeemaschine und Heizung funktionieren. Am besten über Smartphone gesteuert, Stichwort Smart Home. Aber auch da gibt's Bedenken.
Ja, das Technikmagazin CT hat eine Stichprobe gemacht und die Häuser der eigenen Mitarbeiter genauer untersucht. Also was für Geräte da sind und was die alles schon so können. Und da haben sie dann entdeckt, dass zum Beispiel in Steckdosen, die man übers Netz steuern kann, versteckte Mikrofone waren. Oder Geräte, die vernetzt waren, haben zum Beispiel das WLAN-Passwort des Besitzers unverschlüsselt versendet.
Das ist ja echt unangenehm, krass. Hätten die Nutzer das wissen können?
Ja, genau, das ist das Problem. Laut CT stand von solchen Sachen nichts in der Bedienungsanleitung, also ob jetzt da versteckte Sensoren oder Mikrofone drin sind. Die CT-Leute empfehlen, dass man sich zwei Netze zulegt, also dass man alle Geräte zu Hause über ein anderes Netz laufen lässt, als dann den normalen Internetzugang.
Und jetzt zum Schluss noch ein Thema, bei dem man eigentlich gar nicht anders kann, als auch selbst zu lächeln. Es geht nämlich um die Frage, können Katzen lächeln? Wie kommt man denn auf sowas?
Ja, Forscher aus den USA wollten das wissen. Können Katzen mit ihrem Gesicht wirklich was ausdrücken und was können sie ausdrücken? Sie haben dazu die Mimik von knapp 30 Hauskatzen untersucht und zwar mit einer Software für Gesichtsausdrücke.
Ja und, können Katzen jetzt lächeln?
So, leider nicht. Also es kam raus, Katzen können über ihre Mimik nicht wirklich viel rüberbringen, außer Angst, Frust und mäßiges Interesse an irgendwas. Glück kommt nicht vor. Angst erkennt man zum Beispiel, wenn die Katzen blinzeln. Bei Frust fauchen sie dann oder lecken sich die Nase und zeigen die Zunge und legen die Ohren an. Bei Wut gibt es ein lautes Miau. So, und Kopf neigen und nach rechts gucken ist ein gutes Zeichen. Das heißt in Katzensprache, ich bin entspannt. Kopf neigen und nach links gucken ist nicht so gut. Das heißt eher, ich bin ängstlich.
Das glaube ich alles nicht. Mein Kater konnte mich abfällig angucken, da bin ich mir sehr sicher. Trotzdem ganz schön kompliziert, diese Katzensprache. Dankeschön. Schön an Ann-Kathrin Horn aus den Wissensnachrichten.
Wetter.
In der Nacht kann ganz im Süden noch einiges an Regen runterkommen. Auch Gewitter sind da möglich. Sonst bleibt es trocken. Die Tiefstwerte liegen zwischen 6 und minus 1 Grad. Morgen scheint dann auf die Sonne. Richtung Südosten von Deutschland wird es wechselhaft mit Schauern und Gewittern. Die Temperaturen liegen zwischen 11 Grad an der Küste und 18 Grad am Oberrhein.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.